NDR Info. Das Forum.
Ich war schon im Bett und wollte das selbst erleben.
Ja.
Bist du die Irre?
Erste Mal in meinem Leben, dass ich den Westen betreten kann. Meine ganze Familie war schon im Westen. Nur mich haben sie nicht gelassen. Aber jetzt mache ich's wahr und jetzt gehe ich ein Bier trinken.
Jawohl.
Jubel am 9. November 1989, als völlig unvermutet und für alle überraschend die Mauer aufging. Überraschend sogar für den Mann, der mit einigen holprigen Sätzen auf seiner Pressekonferenz den Ansturm auf die Grenzkontrollpunkte ausgelöst hatte. Günter Schabowski, ein SED-Funktionär, den bis dahin kaum einer kannte und danach praktisch jeder. Die letzten Stunden, die teilweise kuriosen Abläufe vor der legendären Pressekonferenz sind heute unser erstes Thema. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem in dieser Sendung ein zweiter, ganz anderer Rückblick auf 20 Jahre Mauerfall. Wir erzählen, wie die Bürger in einem kleinen Dorf hinter dem Elbdeich ihre Art von Grenzöffnung durchsetzten. Mit Blasmusik und anderen Druckmitteln erzwangen sie die erste Fahrt einer Fähre über die Elbe in den Westen nach über 40 Jahren. Im zweiten Teil der Sendung schließlich geht es um Russland bzw. die untergegangene Sowjetunion, vor allem um die Zeit des großen Terrors unter Stalin. Dieses dunkle Kapitel wird im heutigen Russland zunehmend schön geredet und die Forschung darüber erschwert. Was das bedeutet, wird der Historiker Reinhard Müller erzählen, einer der besten Kenner der Stalin-Ära. Im Besonderen hat er die verwirrenden, manchmal unfassbaren Lebensgeschichten deutscher Kommunisten erforscht, die damals nach Moskau ins Exil gingen. Zu ihnen gehörte ja auch der spätere SPD-Politiker Herbert Wehner. Die DDR im Herbst 89. Das war ein Staat auf Schlingerkurs, ein Staat, dem besonders der jüngere Teil seiner Bevölkerung in Scharen den Rücken kehrte. Die politische Führung, inzwischen mit Egon Krenz statt Erich Honecker an der Spitze, versuchte der Entwicklung gegenzusteuern, aber, wie Krenz wörtlich und fast schon resigniert vor dem Zentralkomitee der SED erklärte, was wir auch machen in dieser Situation, wir machen einen falschen Schritt. Einer dieser falschen Schritte war ein neues Reisegesetz, das die DDR-Regierung am 6. November vorstellte, drei Tage vor dem Fall der Mauer. Es war liberaler als alles, was die DDR je gekannt hatte, aber es kam zu spät. Auch dieses Gesetz nämlich sah verschiedene Einschränkungen vor, unter anderem Wartezeiten bis zur Erteilung von Ausreisevisa. Damit aber wollten sich viele Bürger inzwischen nicht mehr abspeisen lassen, sodass die DDR-Führung den Auftrag gab, kurzfristig ein neues, noch liberaleres Gesetz auszuarbeiten. Dieser neue Entwurf war am 9. November gerade erst zu Papier gebracht. Da gelangte er in einem ganz und gar nicht sozialistischen Gang so schnell an die Öffentlichkeit, dass noch keine Behörde und kein einziger Grenzposten informiert war. Katja Schleselmann über einige turbulente Stunden an einem unvergesslichen Tag.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag.
Als Berliner muss man das mal miterlebt haben. Der Tag der Freiheit.
Die Meldung vom Fall der Mauer verbreitet sich rasend schnell. Immer mehr Menschen drängen sich am Abend vor den Grenzübergängen der DDR. Im Bonner Bundestag stehen die Abgeordneten spontan auf und singen das Deutschlandlied. Die Nachricht des Abends ist erst wenige Stunden alt, verkündet auf einer Pressekonferenz, die um 18 Uhr in Ost-Berlin begonnen hat. Der Sprecher des Zentralkomitees der SED, Günter Schabowski, sitzt vor den Journalisten. Kurz zuvor hat er am Rande einer Sitzung den neuen SED-Generalsekretär Egon Krenz getroffen.
Schabowski war ja in den Tagen der Pressesprecher des Zentralkomitees und er ging an jedem Abend, nicht nur an diesem Abend, nach Beendigung der Tagung des Zentralkomitees zur Pressekonferenz. Und da die Tagung noch andauerte, kam er zu mir, entschuldigte sich, dass er gehen müsse und fragte mich, ob ich noch etwas für ihn habe. Und daraufhin habe ich ihm das Exemplar meiner Verordnung gegeben, das ich gerade vorgelesen hatte. Da habe ich gesagt, ja, das ist doch die Weltsensation.
Reisefreiheit für alle DDR-Bürger. Das ist der Kern der Verordnung, die Weltsensation. Erst drei Tage zuvor hatte der DDR-Ministerrat den Entwurf eines neuen Reisegesetzes vorgestellt. Aber das Gesetz sah zu viele Hürden vor. Die Bürger lehnten es ab. Und die Protestmärsche auf den Straßen wurden immer länger und lauter. Jetzt also ein neuer Anlauf. Schabowski soll die Verordnung verlesen. Sie hat allerdings eine Sperrfrist. Erst am 10. November, also am nächsten Tag, soll sie in Kraft treten.
Gegen 17 Uhr komme ich in diese ZK-Sitzung, weil ich vorher mit Journalisten zu tun hatte. Und Grenz sagt, du, hier ist dieser Zettel. Wir haben darüber kurz gesprochen und wir haben abgewogen, ob wir sie mitteilen sollen oder nicht mitteilen sollen, aber nicht wegen der Sperrfrist, sondern nur, ob es uns zum Nachteil gereicht, weil wir wieder damit eingestehen, dass so eine Sache wie die Gesetze wieder eine Panne war, nicht funktioniert hat. Und wir kamen dann so im Grunde flüstern, während ja die Beratung weiterging, überein, dass wir es doch machen, denn der Entlastungsmoment ist entscheidend für uns. Und ich lege es an den Schluss der Konferenz und es wird keine große Brühe geben, es bleibt nur übrig, die Leute können jetzt schon reisen.
Auf dem Weg zu den Journalisten schreibt sich Schabowski noch einige Stichworte für seine Pressekonferenz auf. Über die neuen Mitglieder im Zentralkomitee will er sprechen, über die Erneuerung der Partei und eben erst zum Schluss über die Reiseregelung. Und so beginnt die Pressekonferenz eher unspektakulär, bis Schabowski sich am Ende, kurz vor 19 Uhr, dem italienischen Journalisten Riccardo Ehrmann zuwendet. Dieser hat zuvor einen Tipp von einem Mitglied im Zentralkomitee erhalten, doch nach dem stark kritisierten Reisegesetz zu fragen.
Mit meiner Hand gezeigt, dass ich wollte eine Frage stellen, aber Schabowski hat mir immer noch ignoriert bis fast am Ende. Dann er sagte, na, schauen wir, was unseren italienischen Freund wissen will. Und da habe ich meine Frage gestellt.
Schabowski antwortet fast beiläufig mit dem entscheidenden Satz.
Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Wann tritt das in Kraft?
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
Egon Krenz habe Ihnen nichts von der Sperrfrist gesagt, wird Schabowski später erzählen. Und so ist er der Auslöser für die Ereignisse des Abends, die Grenzbeamten völlig unvorbereitet treffen.
Es ist nicht möglich, Ihnen hier und jetzt die Ausreise zu gewähren.
Massenverarschung ist das hier. Genau, nein. Dann hätte ich auch zu Hause bleiben können und pennen können. Ja. Dann wäre ich jetzt gar nicht hier, ist ehrlich. Ja. Meine Meinung. So. Totale Verarschung. Die sind sich nicht einig.
Das Gedränge vor den Übergängen wird immer größer. Es ist fast schon ein Wunder, dass in dieser Situation niemand die Nerven verliert. Angesichts von tausenden Menschen gibt ein Oberstleutnant an der Bornholmer Straße in Berlin schließlich um 22.30 Uhr als erster die Grenze frei. Die Mauer ist Geschichte.
Wir haben im Fernsehen gesehen, die Grenzen sind offen und da sind wir losmarschiert. Ja.
Wir gehen auch wieder zurück. Wir haben hier unser Zuhause, unsere Wohnung, alles schön. Aber wir wollen es eben wissen, ob es wirklich stimmt.
Schön, schmerzhaft, aber wunderbar.
Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben.
Es ist fantastisch. Es ist wirklich, dass ich das erlebe.
Das ist der Augenblick, auf den wir alle gewartet haben.
Katja Schlieselmann über die entscheidenden Stunden am 9. November 1989. Mit diesem Tag war die Berliner Mauer bedeutungslos geworden. Die Menschen strömten frei von Ost nach West und umgekehrt. An anderen Stellen der innerdeutschen Grenze sah das anders aus. Im Amt Neuhaus zum Beispiel an der Elbe hat sich mit dem 9. November erstmal praktisch nichts verändert. Die Menschen blickten weiterhin auf den mehr als 3 Meter hohen Streckmetallzaun vor ihren Häusern am Elbdeich. Das andere Ufer des Flusses war immer noch unerreichbar. Erst über eine Woche nach dem Mauerfall hat sich das geändert. Dann nämlich erzwangen die Menschen die erste Fahrt einer Elbfähre nach 44 Jahren von Herrenhof Bitter nach Hitzacker. Und ganz entscheidend dafür war, man glaubt es kaum, der unermüdliche Einsatz einer Blaskapelle.
Freitag, 17. November 1989. 12 Musiker der Blaskapelle Carsen hatten sich mit ihren Instrumenten auf dem Elbdeich am östlichen Ufer versammelt und spielten, was die Puste hergab. In klirrender Kälte den hohen Metallgitterzaun vor den rotgefrorenen Nasen. Aus den Nachbarorten drängelten sich immer mehr Menschen, um die eifrigen Musiker der Dorfkapelle anzuspornen. Mit seinem Tenorhorn dabei war Werner Mayer. Gespielt haben sie
alles Mögliche, von Walzer über Polka über alle und das Zeug, was wir hatten. Dort waren natürlich schon ein Haufen Leute, sprach sich ja dann drum. Ja, und die haben dann Feuer dort gemacht, die haben geschunkelt, die haben getanzt. Es war sehr kalt, sehr nasskalt dieses Wochenende. Und die haben sich so ein bisschen warm gehalten. Wir wollen auch irgendwo mithelfen, dass der Zaun aufgeht. konnten wir nur mit unserer Musik machen. Und haben wir auch gemacht.
Und das, obwohl es den Dorfbewohnern aus dem 4 Kilometer entfernten Karsen bis dahin strikt verboten war, den sogenannten Schutzstreifen im Grenzsperrgebiet zu betreten. Zäune, Schlagbäume und Hundelaufanlagen verhinderten, dass die Karsener auch nur in Elbnähe kamen. Die Schlagbäume wurden nach dem Mauerfall jedoch nicht mehr bewacht. So war es immerhin möglich, nun erstmals den Elbdeich zu betreten. Dort, wo noch immer Grenzsoldaten in Uniform und mit geschulterten Gewehren Patrouille liefen.
Komplett, natürlich, alles da. Ja.
Die Kassenerin Hannelore Voss hatte sich spontan abends mit ihrem Mann und den beiden Kindern auf den Weg gemacht, nach einem Anruf von Nachbarn.
Ihr müsst ganz schnell mitkommen. Dann haben wir unsere Kinder erstmal warm angezogen. Kamen ja immer mehr dazu. Ne? Viele Arbeitskollegen von meinem Mann und die Blaskapelle dann ja immer hinterher.
Süßigkeiten, heiße Getränke in Thermoskannen und die Hoffnung, vielleicht machen sie den Zaun auf, spornte die Menschenmenge an, länger durchzuhalten. Hannelore Voss sieht jedoch noch vor sich, wie ernst die DDR-Grenzer ihre Aufgabe nahmen, den 3,20 Meter hohen Zaun bis zum Schluss zu bewachen. Besonders das schmale, fest verriegelte Tor.
Und die waren hartnäckig. Das wird nicht aufgeschlossen. Ihr könnt wieder nach Hause gehen. Wir wollten das aber nicht. Das sollte auf.
Doch am ersten Abend verließ die Menschenmenge den Deich wieder mit den Musikern und den fast eingefrorenen Instrumenten. Durchgefroren, müde und doch euphorisch. Am nächsten Morgen waren sie alle wieder am Zaun, auch Familie Voss.
Wir wollten unbedingt das Tor aufhaben und mit der Fähre darüber. Wir standen doch ewig. Das stimmt, man hat oft vor dem Zaun gestanden und hat gedacht, wenn man doch mal einmal hin könnte nach Herzegow. Wie gerne würden wir da mal einmal hinfahren. Wir würden ja auch wieder nach Hause fahren, haben wir immer gesagt.
Und wieder spielte die Blaskapelle, was das Zeug hielt, umringt von einer immer größer werdenden Menschentraube, friedlich, voller Hoffnung und noch immer von Parteikadern beäugt, wie Werner Mayer erzählt.
Bestimmt haben wir gehofft, vielleicht ja oder nee, und wusste natürlich keiner. Und unser Parteisekretär von Karsten, der sagte, ihr könnt ruhig nach Hause gehen, hier passiert überhaupt nichts, hat er sich natürlich hingestellt. Aber da hat sich keiner dran gestört, ob er was gesagt hat oder nicht. Die Leute blieben.
Durch den Zaun hindurch sahen sie, dass sich auch am Westufer in Hitzacker allmählich Leute versammelten. Angezogen von der lauten Blasmusik auf dem Deich. Plötzlich tat sich was auf dem Grenzfluss. Ein kleines Ausflugsboot näherte sich dem Ostufer. Die MS Draven aus Hitzacker.
Und dann hatte das Schiff diese Seite schon angelegt. Dann ging auch das Tor auf. Und dann war natürlich richtig Trubel. Wir waren die Ersten. Auf dem ersten Schiff, ja. Ja, dann ging's los.
Fährmann Hol Oeuver mit diesem traditionellen Ruf endete am 19. November um Punkt 12.15 Uhr die Zeit, in der die Elbe Ost und West trennte. Ein unvergesslicher Moment, auch für die damals 29-jährige Marion Hose aus Karsen.
Wir hatten fest damit gerechnet. Also wir waren davon überzeugt, dass das passieren wird, dass die dem Druck nicht mehr standhalten können. Das kann man gar nicht beschreiben. Was das für ein Gefühl war, als das Tor aufging und wir zu den ersten 100 Leuten gehörten, die mit der ersten Fähre darüber fahren durften. Es war ein Kindheitstraum von uns. Ich bin in Haar groß geworden und da konnten wir immer die Kirchturmspitze von Neudarchau sehen, aber nur eben die äußerste Spitze. Und dann haben wir immer gesagt, einmal hin und gucken, einmal nur sehen, wie das da aussieht. Naja, und dann war es soweit, 89. Endlich geschafft.
Die Menschen rannten den Deich hinab zum Flussufer, zum einstigen Fähranleger, der seit mehr als 44 Jahren brach lag. Das letzte Fährschiff dort war im April 1945 von amerikanischen Bombern versenkt worden. Die Erinnerung an diese erste Fährtour nach so langer Zeit rührt die Menschen im Amt Neuhaus bis heute zutiefst. Auch Hannelore Voss schaffte es mit ihrer Familie auf die erste der unzähligen Überfahrten, die an diesem Tag bis spät abends noch folgten.
Wichtig. War sehr schön. Ja, da musste man drängeln. Echt, da musste man drängeln. In der Zwischenzeit waren da ja schon Hunderte von Menschen, ne? Die haben geschoben. Und ich habe die Lütte Henrike im Arm. Ich bin ja nur auch schon klein, aber die Großen, die hätten uns bald Matsch gedrückt. Weil ja jeder durch dieses kleine Loch, da war ja bloß die Pforte. Alle wollten sie da durch. Jeder wollte der Erste sein.
Werner Mayer spielt noch immer Tenorhorn in der Blaskapelle in Karsen. Die Erinnerung an die Grenzöffnung nach ihrem unermüdlichen Musizieren auf dem Deich rührt ihn bis heute.
Auf dem Schiff haben wir gespielt. War super. Unbeschreiblich. Brach auch alles ab. Wir haben gespielt. Es brach alles ab. Die Musik brach ab. Es konnte keiner mehr spielen. Das ging nicht mehr. Die Freude war einfach da. Auf der anderen Seite ist hier Zigaran erstanden. Schon haben wir uns erwartet. Also war enorm.
Bewegende Momente bei der ersten Fahrt über die Elbe nach Jahrzehnten der deutsch-deutschen Teilung. Gisela Jaschik hat mit den Beteiligten von damals gesprochen. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis, viele weitere Geschichten aus der Zeit der Friedlichen Revolution, gerade auch viele Geschichten über die Grenzöffnung hier in Norddeutschland, finden Sie auf unserer Internetseite. Dort gibt es auch einen Gesamtüberblick über das, was Sie in den Programmen des NDR zum Thema Mauerfall hören und sehen können. Das alles im Internet unter ndr.de/grenzenlos. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Was sich in den Jahren rund um den Mauerfall in der Sowjetunion abgespielt hat, das war die Zeit von Gorbatschow, das war politisch geradezu atemberaubend, aber es war nebenbei auch für die sonst eher ruhige Zunft der Historiker von großer Bedeutung. Glasnost gab es auch in den Archiven. Viele Dokumente wurden jetzt erstmals veröffentlicht, viele düstere Kapitel der Sowjetgeschichte erstmals öffentlich diskutiert. Inzwischen sieht das alles wieder schwieriger aus. Kaum einer weiß das besser als der Historiker Reinhard Müller vom Hamburger Institut für Sozialforschung. Einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde er vor allem mit seinem Buch über den jungen Herbert Wehner, der als Kommunist in den 30er Jahren in Moskau im Exil war, immerhin 6 Jahre mitten im Terror der Stalinzeit, bis er sich dann Anfang der 40er Jahre in Schweden zum Sozialdemokraten geläutert hat. Aber auch über andere deutsche Exilanten hat Reinhard Müller umfangreiche Studien vorgelegt. Zu seinen Ehren, er geht zum Jahresende in den Ruhestand, was ihn allerdings nicht von weiteren Forschungen abhalten wird, zu seinen Ehren also hat das Hamburger Institut vor einer Woche eine Tagung zum Thema Stalinismus veranstaltet, auch mit zahlreichen Teilnehmern aus Russland. Nach dem Ende der Tagung habe ich mit Reinhard Müller über die dramatischen Lebensgeschichten in jener Menschenfalle Moskau gesprochen, wie er das genannt hat. Zuerst aber ging es um die Arbeit der Historiker selbst, die immer häufiger in Russland vor verschlossenen Archiven stehen. Ich habe Müller gefragt, ob dahinter ein neues Nationalbewusstsein steckt, das bestimmte heikle Fragen lieber ausblenden möchte.
Es kommt natürlich auch dem offiziellen Geschichtsbild entgegen, dass ja gewisse Kontinuitäten, imperiale Ansprüche immer noch mit sich trägt und dass eigentlich diese Geschichte der 20er, 30er Jahre, die Geschichte Stalins, des großen Terrors, aber auch des Terrors nach Stalins Tod 1953, dass diese Aspekte quasi in diese heroisierte Rückschau nicht hineinpassen. Und auf der anderen Seite gibt es ja fast so eine Rekultivation, einen neuen Stalin-Kult in der Öffentlichkeit, dem jetzt Medvedev sei Dank etwas widersprochen wurde.
Wie frei und wie kritisch in Ihrer Haltung als Historiker sind denn Ihre russischen Kollegen?
Das hängt auch von politischen Konjunkturen ab. Also man reagiert fast seismografisch auf irgendwelche politischen Zuspitzungen, Amtsablösungen. Und man ist dort sehr empfindlich oder empfindsam und denkt immer noch, es könnte irgendwo einen Rückschlag geben und man könnte für die Freigabe bestimmter Akten verantwortlich gemacht werden.
Sie sagen, Ihre russischen Kollegen reagieren empfindlich auf politische Entwicklungen. Das ist sehr höflich ausgedrückt. Das ist nicht das, was man von einem Historiker erwartet.
Nicht alle. Nicht alle, keineswegs. Also man sieht es jetzt an dem Protest gegen die Verhaftung und Beschlagnahme der Computer eines russischen Historikers, der sich mit dem Schicksal der Deutschen in den 30er und 40er Jahren beschäftigte, in Archangelsk. Es kam sofort ein Protest, der von über 50 russischen Historikern unterzeichnet wurde. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diese Anpassung durch eine Kommission, die über die Geschichte des Zweiten Weltkrieges wachen soll. Eine Art Zensurkommission, die ja in der Geschichte der Sowjetunion einen langen Vorlauf hat. Ja.
Schauen wir auf diese besonders kritische, düstere Phase in der Geschichte der Sowjetunion, auf die 30er Jahre, diese Zeit der Schauprozesse unter Stalin. Es gab ein Klima ständiger Angst unter den Menschen, es gab Denunziationen ohne Ende. Man hat so den Eindruck, es herrschte da eine irrwitzige Willkür, in der manchmal eine Kleinigkeit, ein Zufall zwischen Leben und Tod entscheiden konnte. Ist das ein richtiges Bild?
Das gilt im Grunde und das Bild hat sich geändert seit den 90er Jahren. Früher, vor allem nach der Rede Chruschtschows 1956, war nur die Säuberung quasi der Eliten im Blick. Jetzt durch neuere Forschungen, man wusste es, man ahnte es damals natürlich auch schon, durch neuere Forschungen wissen wir, dass der große Terror nicht in erster Linie die Eliten, also im Partei oder im Militär, betraf, sondern die Masse der Bevölkerung. Es war ein Terror gegen das eigene Volk, auf dem Lande, in der Stadt, gegen besondere, separierte Minoritäten, zum Beispiel auch gegen die Deutschen, gegen die Polen, die auf dem Territorium der Sowjetunion lebten. Wir können jetzt auch die Durchführung dieser sogenannten Maßnahmen in der Provinz nachvollziehen.
Sie beschäftigen sich vor allem mit Deutschen, die damals, meist waren es Kommunisten, nach Moskau ins Exil gegangen sind. Das war ja die Nazizeit in Deutschland. Kommunisten mussten im Prinzip, um sich zu schützen, dorthin fliehen. Oder viele sind jedenfalls dorthin geflohen und sind dann dort erneut unter Druck geraten, viele verhaftet worden, sind sozusagen in die politischen Mühlen des Stalinismus geraten. Hätten Sie mal ein markantes Beispiel dafür, wie sowas ablief, am Beispiel einer Biografie?
Es sind häufig Familien. Geschichten, die mich auch interessieren und die man inzwischen dank der Öffnung der Archive verfolgen kann. Zum Beispiel die Geschichte der Familie Wolf, Lothar Wolf und seiner Frau Maria Ruben-Wolf, die vor 1933 schon die Sowjetunion bereisten, enthusiastische Reiseberichte über die Sowjetunion veröffentlichten, dann nach Moskau kamen. Beide waren Ärzte, in Moskau beruflich kaum Fuß fassen konnten, dann auch 36 entlassen wurden, ins Verlagswesen abgeschoben wurden. Der Lothar Wolf, der Mann der Familie, wurde 1937 verhaftet. Die Frau schreibt nach der Verhaftung des Mannes an Stalin und an andere, berichtet über ihre Verzweiflung. 1939 begeht Martha Ruben-Wolf in Abwesenheit ihrer Kinder Selbstmord. Ihre Kinder waren im Ferienlager. Die Tochter wird nach Kasachstan deportiert, kommt dort 1945 ins Lager, kann erst 1958 ausreisen. Und nach kurzer Zeit in der DDR reist sie nach Israel weiter. Die Enkelin lebt jetzt noch in Israel und ich stehe auch mit ihr in Kontakt. Der Sohn der Familie Wolf wird rotarmist und fällt 1943 im Zweiten Weltkrieg. Also es ist eine Familiengeschichte, in der wir die Verfolgung durch den Nationalsozialismus und die folgende Verfolgung, die doppelte Verfolgung durch den Stalinismus, auch nach 1945 auch dokumentarisch nachvollziehen können.
Sie haben gesprochen von der Menschenfalle Moskau oder Sowjetunion, die es sein konnte damals. Wie haben die Menschen versucht, sich zu schützen?
Zum einen gab es diese Möglichkeit, nach Beginn der Verhaftungen sich zu isolieren, auf die eigene Familie, auf die kleine Wohnung oder das Zimmer, das man hatte, zurückzuziehen, jeden Kontakt zu meiden. Es galt ja auch dieses Prinzip der Kontaktschuld, wer mit wem früher politisch, freundschaftlich oder irgendwie verbunden war, war von vornherein verdächtig. Das heißt, also dieser Begriff der Atomisierung, den Hannah Arendt verwendet, ist natürlich mehr als zutreffend. Also die Angst als Element des Alltagslebens überwölbte nahezu alles andere. Es waren Überlebensstrategien, die dazu führten, dass man jeden Kontakt zu anderen unterbrach und versuchte, als Einzelner oder als Ehepaar, das ging sogar so weit, dass man sich trennte vom Ehepartner. Der Ehepartner vorschlug, dessen Biografie irgendwo verdächtig war, also nach den damaligen Kategorien, weil er irgendwelche politischen Abweichungen hatte, dass der Ehemann der Ehefrau vorschlug, wir trennen uns, damit du nicht in diese Mühle gerätst, in diese Menschenfalle.
Gab es eine Möglichkeit, in dieser Schlangengrube unschuldig zu bleiben?
Es gab es, wenn man zum Beispiel in die Provinz flüchten konnte oder wenn man nach Spanien konnte. Also spanischer Bürgerkrieg seit August 36. Aber ansonsten ist diese Mischung zwischen Täter und Opfer, zwischen Denunziation als aus Überzeugung und als Überlebensstrategie, das ist sehr schwierig auseinanderzuhalten. Das betrifft auch natürlich die Person von Herbert Wehner.
Ja, jetzt kommen Sie auf den heute bekanntesten damaligen deutschen Exilanten zu sprechen, Herbert Wehner, den späteren SPD-Politiker, der damals eine wichtige Funktion in der KPD hatte. Wie hat der sich in den 30er Jahren in Moskau verhalten?
Herbert Wehner war in dieser Moskauer Periode 1934, 35 oder 35 anfangs keineswegs gefährdet. Nichtsdestotrotz hat er natürlich aus politischer Überzeugung und höchst motiviert über andere geschrieben, in diesen politischen Klickenkämpfen sich profiliert als Kenner, als intimer Kenner von Abweichungen. Und die Abweichung bedeutete natürlich dann ab 36, 37 auch die Vorstufe zur späteren Verhaftung. 1937 war Wehner im Grunde mit seinen intimen Kenntnissen über die Binnengeschichte der KPD, über zahllose Personen, mit seinem perfekten Personengedächtnis auch prädestiniert vom NKWD, also von Stalins Geheimpolizei, in die Lubjanka eingeladen zu werden als Experte. Und Wehner war mindestens viermal in der Lubjanka und kam im Gegensatz zu den anderen Immigranten, die verhaftet wurden, kam immer wieder zurück. Er war gefährdet, aber seine Berichte für das NKWD sind von einer solchen massiven Detailtreue, dass er auch gebraucht wurde als Trotzkismus-Experte.
Wenn Sie auf den späteren Wehner schauen, wie würden Sie seine Haltung eher charakterisieren? War das in Bezug auf die 30er Jahre in Moskau, war das eher Verdrängung oder eher Verschweigen?
Was seine eigene Rolle angeht, war es eine doch geschickte öffentliche Vorführung von Verdrängung, von Nichtverarbeitung. Das ist aber noch nicht die ganze Geschichte. Ich vermute, dass diese Art von Selbstkritik, die Wehner in Schweden über Jahre hin leistete, dass diese Form von Selbstkritik der 1946 in diesen sogenannten Notizen mündete, aber dass ihn dieses Moskauer Erlebnis, diese Moskauer Erlebnisse seine eigene Rolle bis zum Lebensende nicht mehr losgelassen hat. Also er hat bestimmt unter diesem Trauma der Verhaftungen der anderen und dem eigenen Überleben bestimmt bis weit in die 70er und 80er Jahre gelitten, wie ein Hund.
Noch eine eher persönliche Frage. Diese Einblicke, die Sie da haben, seit Jahrzehnten im Grunde in diese Schreckenszeit der 30er Jahre, vor allem in die Abgründe menschlichen Verhaltens, denen man da begegnet, hat das Ihr eigenes Menschenbild irgendwie verändert?
Man könnte jetzt mit einem einfachen Marx-Zitat antworten: Nichts Menschliches ist mir fremd, aber es hat für mich ein ganzes Spektrum von menschlich Unmenschlichen aufgemacht, ein Spektrum, das also in diesem Moskauer Fokus Menschen verändert hat, zu Tätern gemacht hat, die dann später selber geopfert wurden, Menschen zu Denunzianten gemacht hat, Menschen zu hilflosen Wesen gemacht hat. Also meine Empathie hört eigentlich nicht mit dem Lesen auf. Man liest solche Briefe, die von Verwandten geschrieben wurden. Man schreibt solche Briefe, die mit zittriger Schrift aus der Lubjanka an Stalin geschrieben wurden. Man schreibt solche Briefe nicht einfach auf die Festplatte, sondern wird selber auch in diese Ausnahmesituation versetzt. Und man versucht natürlich dann auch nicht nur dem Text, sondern dem Menschen gerecht zu werden und ihn nicht einzuteilen in diese beliebte Zweiteilung Täter und Opfer.
Ein differenzierter Blick auf die Schrecken der Stalinzeit, soweit der Historiker Reinhard Müller vom Hamburger Institut für Sozialforschung. Und so viel auch für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.